willkommen zum Podcast des Allgemeinen Hochschulsports. Mein Name ist Rabea, ich bin studentische Hilfskraft beim AHS und werde euch heute durch den Podcast führen. In der AHS-Podcast-Serie laden wir Expertinnen und Experten der JLU ein, um uns zu den Themen Bewegung, Stressmanagement, Ernährung und Gesundheit im Studium und am Arbeitsplatz auszutauschen. Heute soll es um Stress gehen. Ein Studium kann ganz schön stressig sein. Ständige Abgabefristen, Notendruck und die Menge an Stoff können einen schon mal überwältigen. Da das Thema Stress so wichtig, umfangreich und vielfältig ist, werden wir heute eine Mini-Podcast-Reihe starten und in einer dreiteiligen Serie namens Stressfrei ins neue Semester verschiedene Ansatzpunkte zur Stressbewältigung vorstellen. Viel Spaß beim ersten Teil! Heute ist Frau Dr. Christine Koddebusch bei uns zu Besuch. Frau Koddebusch ist psychologische Psychotherapeutin und Koordinatorin der Beratung Leuchtturm Kurshalten im Studium in der Abteilung für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Justiz-Liebig-Universität. Es freut uns sehr, dass wir Sie als Expertin für das Thema instrumentelle Stressbewältigung gewinnen konnten. Herzlich willkommen, Frau Dr. Koddebusch.
Hallo und vielen herzlichen Dank für die Einladung hier zum Podcast.
Vielen Dank, dass Sie da sind. Ja, ich fange direkt an. Das neue Semester ist gestartet und für viele Studierende bedeutet das Stress. Können Sie uns in ein paar kurzen Sätzen erklären, was Stress überhaupt ist?
Ja, das mit den paar kurzen Sätzen ist eigentlich schon direkt schwierig. Da kommt es sehr darauf an, auch aus welcher Perspektive man Stress betrachtet. Ein physikalisches Verständnis, ein medizinisches oder ein arbeitspsychologisches. Ich glaube, wenn man es so runterbricht, dann ist so die kleinste gemeinsame Definition, die sich finden lässt, dass Stress die Reaktion auf eine wie auch immer geartete Belastungssituation beschreibt. Und das, was aber aus meiner Perspektive eigentlich das Wichtigste ist, ist so ein bisschen anzufangen bei dem, was denn in der Allgemeinbevölkerung unter Stress verstanden wird. Mhm. Weil da werfen wir nämlich alles in einen Topf und benutzen diesen Begriff synonym für viele verschiedene Aspekte, die eigentlich besser getrennt betrachtet werden sollten. Sodass es für uns aus psychologischer Perspektive ganz wichtig ist, zu differenzieren zum Beispiel zwischen, was ist der Stressor? Was ist also der Auslöser? Mhm. Und was ist meine Stressreaktion? Und das wird so umgangssprachlich oft zusammengeworfen. Und wenn wir aber heute darauf schauen, was kann ich tun, um meine Stressbelastung zu reduzieren, dann ist es eben wichtig, da auch zu unterscheiden, was ist Stress und was ist Stressreaktion. Und den zweiten Bereich, den ich so bei dieser Frage, naja, wie würde ich es kurz definieren, bei aller Kürze immer noch gerne mit reinnehme, ist der Verweis auf die evolutionäre Perspektive. Nämlich, dass Stress gar nicht so was Negatives und Unangenehmes ist, wie es für uns in unserer modernen Welt oft so wahrgenommen wird, sondern dass Stress vielmehr etwas evolutionär total Sinnvolles ist, was nämlich unsere stammesgeschichtlichen Vorfahren davor geschützt hat, letztendlich zu versterben. Mhm. Sodass es also darum ging, mit einer Reaktion, sei es Flucht oder sei es Kampf, eben auf eine bedrohliche Situation zu reagieren. Und das war dem Überleben eben sehr, sehr dienlich. Und letztendlich ist unsere Stressreaktion noch immer sehr, sehr vergleichbar zu der, die unsere stammesgeschichtlichen Vorfahren erlebt haben. Und wenn wir jetzt aber gucken wollen, nun ja, wie ist es für uns moderne Menschen mit unserer Stressbelastung, dann sollten wir den Fokus noch so ein bisschen erweitern um die individuelle Bewertung. Also wir wissen einfach, dass die Art und Weise, wie wir eine Situation wahrnehmen, sie bewerten, dass das auch etwas ganz Wichtiges ist. Und ja, das ist aus der kurzen Antwort auf die Definition von Stress geworden.
Vielen Dank schon mal für diesen Überblick. Ihren Erläuterungen kann ich auf jeden Fall entnehmen, dass Stress sehr vielfältig ist und viele verschiedene Dimensionen aufweist. Was sollte ich denn als Studierende beachten, damit ich gut und möglichst stressfrei durch das Semester komme?
Ja, bei der Vorbereitung hier zu diesem Podcast kam mir so dieses Bild: Ich packe einen Rucksack für ein erfolgreiches Semester, ich packe meinen Rucksack für ein entspanntes Semester. Und wenn ich dann überlege, naja, was muss denn vielleicht in diesen Rucksack, damit jemand stressfrei da durchkommt, dann glaube ich, dann müssen wir ganz viel überlegen, um das mit diesem Sprichwort zu beschreiben, was kann ich machen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist? Das ist also der erste Schritt immer ist, sich selber ein bisschen Zeit zu nehmen und zu überlegen, studiere ich denn gewöhnlich, was ist im letzten Semester oder wenn es das erste Semester ist, was ist im Abitur oder in anderen Prüfungen, die ich vorher hatte, was ist da gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen, um so ein bisschen die individuellen Stärken und Schwächen zu analysieren und dann darauf aufbauend zu überlegen, was möchte ich vielleicht auch verändern.
Okay. Sie haben jetzt bildhaft vom Rucksack gesprochen, den ich für mein Semester packen sollte. Was sollte ich denn lieber nicht in den Rucksack packen?
Ich glaube, da muss auch jeder tatsächlich ein bisschen für sich selbst überlegen, weil jeder Studierende da auch anders tickt. Um jetzt so ein Beispiel zu nehmen, vielleicht von jemandem, der eher dazu neigt, sich zu viel aufzuhalsen, dem würde ich empfehlen, einen extra vollen Stundenplan mit vorgezogenen Modulen vielleicht nicht unbedingt in den Rucksack für das neue Semester zu packen, sondern vielleicht besser eine Lupe einzupacken, mit der man ganz genau gucken kann, wo stehe ich, was fällt mir leicht, was fällt mir nicht so leicht und vor allen Dingen, was möchte ich verändern. Um dann einfach auch schauen zu können, wie sieht mein individuelles Leben aus? Welche unterschiedlichen Baustellen habe ich einfach auch in meinem Uni-Alltag? Was sind meine individuellen Stressoren? Wo möchte ich im Prinzip ansetzen? Wo möchte ich was verändern?
Okay. Das heißt, ich muss praktisch von oben drauf gucken, mal einen Schritt zurückgehen und genau schauen, wo kann ich ansetzen? Das heißt, ich muss meinen persönlichen Ansatzpunkt für die Stressbewältigung finden oder meine persönlichen Ansatzpunkte. Was können denn Stressoren in meinem Uni-Alltag sein? Gibt es da so typische Stressoren, die Ihnen öfter begegnen?
Es gibt sicherlich so die ganz typischen, die dem Studium zentral innewohnend sind, also so etwas wie Referate, Klausuren, Abgabetermine, jegliche Fristen, so das, was der universitäre Alltag eben einfach ist. Und dann wird danach aber alles schon wieder viel individueller. Habe ich zum Beispiel noch einen Nebenjob? Wie umfangreich ist der? Oder mache ich den einfach, um mir, wenn wir alle wieder reisen können, einmal einen Urlaub zu finanzieren? Oder muss ich das machen, um meine Miete bezahlen zu können? Und wie hat sich das mit dem Nebenjob vielleicht auch einfach jetzt alles in dieser Corona-Zeit verhalten? Andere ganz individuelle Punkte sind, habe ich vielleicht Kinder, um die ich mich kümmern muss, wo ich also mit der Betreuung jongliere? Oder habe ich auch vielleicht Angehörige, die ich pflegen muss? Habe ich ein Pferd, einen Hund, welches Haustier auch immer, was vielleicht erstmal ja auch was ganz Positives ist, was aber, wenn es mit viel Verantwortung einhergeht und viel Zeit verlangt, auch ein potenzieller Stressor sein kann. Oder auch meine WG, vielleicht läuft die super, vielleicht ist der Putzplan aber auch ein Stressor oder der Lärm, den die anderen machen, wenn die vielleicht in einem anderen Studienrhythmus sind. Meine Partnerschaft ist ähnlich zu beschreiben, das kann eine starke Ressource sein, das kann aber auch ein Stressor sein, das kann man ganz unterschiedlich sicherlich ausgestaltet verstehen. Und dann gehen Stressoren auch mal auch noch zu so ganz allgemeinen Dingen, wo jeder mit konfrontiert ist, auch nicht nur Studierende, Staus, ausgefallene Züge, Verspätungen, all diese Dinge. Das heißt, letztendlich können fast alle Facetten, mit denen wir so konfrontiert sind, auch potenzielle Stressoren sein.
Ja, ein allgemeiner Stressor für uns alle ist wahrscheinlich jetzt gerade die Corona-Pandemie, stelle ich mir vor, die uns ja alle betrifft, unabhängig davon, ob wir studieren oder nicht.
Das stimmt.
Die Stressoren, die Sie genannt haben, damit kann ich mich sehr identifizieren. Ich habe mein Studium gerade beendet und ich habe mich auch sehr gestresst gefühlt, dabei alles unter einen Hut zu bringen. Also in dem Versuch, mein Studium, meinen Nebenjob gut zu machen, dann noch Sport zu treiben und meine Freunde zu sehen, das fand ich doch manchmal eine ziemliche Herausforderung. Wie kann ich diesen Stressoren denn entgegenwirken? Kann ich die irgendwie beeinflussen und so den auf mir lastenden Druck reduzieren?
Ich glaube, da müssen wir dann wieder die Lupe zur Hand nehmen, die wir vorhin schon hatten, wenn es so darum geht, was sind denn überhaupt meine Stressoren? Also diese Frage zu verstehen. Und dann muss man vielleicht nochmal mit der Lupe gucken, was kann ich verändern, was nicht. Ich kann jetzt nicht die in meinem Studiengang vorgesehenen Credit Points verändern. Ich kann nicht Bearbeitungsfristen verändern und ich habe auch nur einen bedingten Einfluss auf Abgabetermine, Klausurentermine und ähnliches. Und dann wiederum gibt es aber andere Bereiche, die kann ich direkter kontrollieren. Ich weiß vielleicht, ich brauche einen Nebenjob, aber ich kann ja auch überlegen, welchen gibt es und welcher ist vielleicht mit leichterem Aufwand oder besser für mich integrierbar in mein Studium. Sodass ich da bei der Frage, wie kann ich Stressoren beeinflussen, immer erstmal auch gucken würde, auf welche Stressoren habe ich direkten Einfluss und auf welche habe ich vielleicht nur einen indirekten Einfluss, weil die unterscheiden sich sicherlich in ihrer Kontrollierbarkeit und sich da aber erstmal Zeit zu nehmen, um zu überlegen, wo kann ich denn aber etwas verändern? Also wo habe ich letztendlich die Fäden in der Hand? Das ist oft ein ganz hilfreicher Schritt und es ist aber auch bei denen, die erstmal pauschal als fix, als von außen vorgegeben erscheinen, wie zum Beispiel meine Hausarbeit muss am 30.04. abgegeben werden, dann kann ich vielleicht nicht direkt etwas daran verändern, aber ich kann an der Art und Weise, wie ich mich diesem 30.04. nähere und was ich für die Hausarbeit dann zum Beispiel mache, wie ich meine Zeit einteile und dergleichen, da kann ich dann eben sehr wohl auch ansetzen. So dass es, wenn ich überlegt habe, was sind meine Stressoren und das verstanden habe, dann darum geht zu gucken, wo kann ich etwas verändern und dann da zu überlegen, was ist jetzt quasi mein kontrollierbarer Bereich und wie kann ich in meinem Bereich etwas für mich verändern. Zum Beispiel, wie gestalte ich meine Zeit bis zum 30.04., um bei diesem Beispiel eine Hausarbeitsdeadline zu bleiben. Und wenn ich das dann so ein bisschen für mich überlege, dann gibt es sicherlich aus dem Koffer des Zeitmanagements sehr viele Strategien, die man als Studierender, dass ich gut in seinen Rucksack für ein gutes, stressfreies, erfolgreiches Semester packen kann. Da kann man zum Beispiel sehr gut mit Wochenplänen arbeiten, die einem dann dabei helfen, einmal zu verstehen, wofür nutze ich eigentlich meine Zeit? Oft haben Studierende den Eindruck, dass sie den ganzen Tag irgendwas machen, aber gar nicht so richtig wissen, wo ihre Zeit eigentlich hingeht. Und da kann so eine Dokumentation eines Wochenverlaufs sehr, sehr hilfreich sein, dass man einfach mal 2 Wochen lang aufschreibt, wo man wann was in seinem Tag macht, um dann auch besser zu verstehen, womit man seine Zeit verbringt und dann zu gucken, wo kann ich auch vielleicht was optimieren. Also das heißt, der erste Schritt ist das Aufstellen eines Ist-Wochenplans, 2 Wochen zu gucken, was mache ich mit meiner Zeit. Das dann zu analysieren und zu überlegen, was möchte ich in einem nächsten Schritt für mich verändern? Was ist mein Sollwochenplan? Und dann kann man auch gar nicht so pauschal sagen, wie so ein idealer Wochenplan vielleicht aussieht. Denn das ist wieder für jeden unterschiedlich. Das ist ja fast ein bisschen wie bei den Stressoren, über die wir vorhin gesprochen haben. Jeder hat auch unterschiedlich viel in seinem Tag. Das heißt, das ist immer eine maximal individuelle Angelegenheit, dieser Wochenplan. Es gibt so ein paar Basics, die irgendwie für alle passen sollten. Oft neigen Studierende dazu, sich die Tage eben zu voll zu packen und dann sollte man sagen, nee, ich arbeite nicht vor 8 Uhr morgens und ich arbeite auch nicht nach 8 Uhr abends. So das studentische Bestreben, in den späten Nachtstunden zu arbeiten, ist oft gar nicht so optimal. Viele haben da den Eindruck, sie können nachts besser arbeiten, aber wir haben natürlich, wenn wir es physiologisch betrachten, haben wir Menschen, die eher ja, der Eule ähneln, aber wir haben nicht so viele Eulen, wie Studierende von sich glauben, dass sie eine Eule sind. Sondern oft geht es mehr darum, dass in den späten Abendstunden die Ablenkungsreize weniger sind, dass dann nicht mehr so viel los ist. Und dann kann man sich vielleicht eher an den Schreibtisch setzen. Und ein auch nicht zu unterschätzender Faktor bei diesem Nachtarbeiten ist oft, dass Studierende quasi über den Tag aufgeschoben haben und dann jetzt, bevor der Tag zu Ende geht, will ich aber doch noch mein Pensum machen. Und dann ist es mehr durch ein schlechtes Gewissen getriggert als durch den tatsächlichen Melatoninspiegel. Sodass es auch einem guten, erholsamen Schlaf in der Regel eher zuträglich ist, den Abend frei zu haben, den Abend für andere Aktivitäten offen zu halten und das eigentliche Arbeiten, Lernen für das Studium tatsächlich dann zu machen, wenn die meisten Menschen auch arbeiten. Das heißt so über den Tag gesehen. Und wenn man so bei dieser zeitlichen Ausgestaltung des Wochenplans bleibt, dann ist ein anderer wichtiger Aspekt, dass man sich auch freie Zeiten einplanen soll. Jede Woche einen freien Tag sich zu gönnen, wie ein Arbeitnehmer das beispielsweise auch macht, sodass in der Summe ein gutes Zeitmanagement hilfreich dabei ist, auch scheinbar erstmal fixe Stressoren gut für sich auszugestalten. Weil wir da natürlich so eine Wechselwirkung haben. Ich bin gestresst aufgrund eines Stressors, weil vielleicht mein Zeitmanagement nicht so gut ist. Aber es ist natürlich auch so, dass mein Zeitmanagement sehr auf die Probe gestellt wird, wenn ich jetzt viele Anforderungen habe. Das heißt, da gibt es so eine letztlich wechselseitige Beeinflussung von beiden Seiten.
Okay, vielen Dank für diese ausführliche Beschreibung. Also ich nehme daraus mit, dass ein gutes Zeitmanagement dringend erforderlich ist, um Stress zu vermeiden bzw. gut mit seinen Stressoren umgehen zu können. Sie haben gerade schon gesagt, dass man auch Pausen in diesem Plan berücksichtigen sollte, in einem Wochenplan. Wie wichtig würden Sie sagen, sind denn die Pausen?
Also für mich aus psychologischer Sicht sind Pausen genauso wichtig wie die eigentlichen Lernphasen. Das heißt, für mich aus lernpsychologischer Perspektive funktioniert Lernen dann gut, wenn wir ein Gleichgewicht zwischen Pausen und Lernphasen oder Arbeitsphasen oder was auch gerade immer die Studienanforderung ist, wenn wir da aus beiden heraus ein Gleichgewicht haben. Und oft erlebe ich es, dass Studierende sich gar nicht erlauben, Zeit für Pausen zu nehmen, weil sie das Gefühl haben, Zeit für Pausen ist verschwendete Zeit und dass sie da eigentlich viel besser lernen sollten. Und dem ist aber im Prinzip ganz deutlich zu widersprechen, sondern Zeit für Pausen ist vielmehr sehr sinnvoll investierte Zeit. Pausen sind für das Gehirn Regenerationsphasen, wo, wenn man nochmal so auf neuronaler Ebene überlegt, die letztlich beim Neuerwerb von Wissen geknüpften synaptischen Verbindungen sich verfestigen können. Und auch aus lernpsychologischer Sicht ist eine Pause eine Belohnung, stellt eine Verstärkung dar. Das heißt, innerhalb dieses vielleicht auch manchmal unangenehmen Lernprozesses habe ich eine Pause, darauf kann ich hinarbeiten. Diese Pause kann ich für mich vielleicht irgendwie nett gestalten, sodass wir in der Summe sagen würden, ideal ist es, immer nach 45 Minuten eine Pause zu machen. Erstmal eine klitzekleine Pause, 2, 3 Minuten, in der Sie als Studierender machen dürfen, was auch immer Sie möchten. Das Wichtige ist es nur, vom Tisch auf oder vom Stuhl aufzustehen, um sich kurz zu bewegen, den Kreislauf vielleicht ein bisschen zu aktivieren. Idealerweise nicht direkt das Smartphone in die Hand zu nehmen, um den Augen und dem Gehirn direkt wieder neuen Input zu geben, sondern vielmehr diese Zeit zu nutzen, sich mal kurz ans offene Fenster zu stellen, ein paar Dehn- und Streckübungen zu machen, den Kreislauf zu aktivieren, vielleicht aber auch mal ganz schnell die Spülmaschine auszuräumen. Das darf man sicherlich dann so ausgestalten, wie man möchte. Und wenn man dann nochmal 45 Minuten gelernt hat, dann eine etwas längere Pause und nach 2 von solchen 1,5 Minuten, 1,5 Stunden Einheiten, dann eine lange Pause von 1 Stunde. Und das würde man dann nochmal wiederholen, sodass man dann in der Summe sagen würde, nicht länger als 6 reine Lernstunden am Tag. Und dann habe ich damit eine sehr, sehr gute Ausgangsbasis, um gut durch meine Prüfungsvorbereitung zu kommen. Weil ich dann, wenn ich lerne in so kleinen Häppchen, wenn ich in so kleinen Häppchen lerne, mir die Lerninhalte viel besser merken kann, ich einfach weniger Wiederholungszeiten brauche und so dann auf lange Sicht gesehen trotz vieler Pausen viel effizienter bin und es mir aber auch besser geht. Mhm. Und wenn ich dann am Abend was anderes mache, meinen Feierabend aktiv schön gestalte und auch einen freien Tag in der Woche nutze, dann ist es auch so, dass das insofern ja eine große sinnvolle Pause ist, als dass mein Gehirn dann am nächsten Tag wieder viel, viel aufnahmefähiger ist, ich mich viel frischer fühle und ich dann auch wieder effizienter weiterarbeiten kann, sodass ich dann über die lange Zeit gesehen einfach auch es mir besser geht und man dann insgesamt besser über die gesamte Lernzeit kommt. Und auch wenn ich jetzt immer von Lernen als Beispiel gesprochen habe, ist das eigentlich genauso, wenn ich jetzt eine Hausarbeit schreibe oder meine Examensarbeit oder was auch immer. Das heißt, Lernen ist an dieser Stelle synonym für jegliche Uni-Arbeit zu sehen. Also auch wenn ich gerade dabei bin, vielleicht eine Literaturrecherche zu machen, was sich oft nicht so anstrengend anfühlt, wie jetzt zum Beispiel etwas auswendig zu lernen für eine Klausur, dann empfiehlt es sich trotzdem, eine Pause zu machen. Weil auch da soll ich ja viele Zusammenhänge erkennen, das Wichtige aus den Texten rausgreifen und so weiter. Und auch das funktioniert am besten, wenn ich einen klaren, frischen Kopf habe. Und wir wissen einfach, dass insgesamt unsere Konzentrationsfähigkeit sehr, sehr schnell abfällt. Dass wir also wirklich eigentlich nur 10 Minuten unsere maximale Konzentrationsfähigkeit zur Verfügung haben und dann fällt die immer stärker ab. Und nach 45 Minuten kommt eigentlich der stärkste Abfall. Und daraus leiten wir im Prinzip diese Empfehlung ab, nach 45 Minuten bei jeder Tätigkeit, die man so macht, eine kurze Pause zu machen. 2-3 Minuten und dann wieder weiterzuarbeiten. Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu unserem Bild, was packe ich denn alles in meinen Rucksack? Dann könnte vielleicht noch eine Eieruhr in den Rucksack, die mich daran erinnert, nach 45 Minuten eine Pause zu machen. Denn Pausen haben oft eben nicht so dieses ganz, ganz gute Image und dann werden sie gerne mal vergessen, sodass die Eieruhr dann da einfach eine Erinnerung an mich selber ist. Stimmt, jetzt wollte ich ja eine Pause machen und da sollte man dann auch tatsächlich so ehrlich zu sich selbst sein und sagen, ich mache die jetzt eben auch auf jeden Fall, auch wenn ich gefühlt gerade noch gar nicht müde bin oder wenn ich doch gerade so gut drin bin. Oft fällt es gar nicht so schwer, wieder reinzukommen, wie man es vorher denkt. Dafür ist diese Pause tatsächlich relativ kurz. Das können wir dann eigentlich gut so im Arbeitsgedächtnis halten. Aber wenn es jemandem schwer fällt, nach einer Pause wieder reinzukommen, dann ist es manchmal auch hilfreich, sich einfach eine kleine Notiz zu machen auf einem Post-it. Wo möchte ich denn nach der Pause weitermachen? Mhm. Und dann hat man quasi nochmal einen doppelten Boden, der es einem erlaubt, eben auch tatsächlich diese Pause zu machen. Und sodass ich da dann eigentlich sagen würde, Pausen sind für jeden wichtig, für jeden Studierenden. Und wir haben jetzt, wenn wir eben über den Stress und den Stress im Studium, das Zeitmanagement gesprochen haben, einfach der Einfachheit halber eben über Studierende gesprochen, die sich vielleicht zu volle Stundenpläne, zu viele Aufgaben und so weiter machen, die eher ein bisschen gedrosselt werden sollten in ihrem Zeitmanagement. Aber es gibt natürlich auch die Studierenden, die vielleicht eher mit dem Aufschieben eine Schwierigkeit haben und die dann sagen, naja, aber wenn ich jetzt viel zu spät anfange, warum soll ich denn dann jetzt noch eine Pause machen, verliere ich doch noch mehr Zeit. Mhm. Letztendlich ist das Thema Aufschieben auch nochmal Stoff für einen ganz eigenen Podcast. Da wollen wir jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen. Was ich da abschließend einmal nur sagen möchte, ist, selbst wenn ich zwar zeitlich sehr unter Druck bin, dann ist es trotzdem äußerst empfehlenswert, bei diesem Pausenrhythmus zu bleiben. Weil auch das Gehirn da eben genauso funktioniert, wie auch in der anderen Situation. Sodass meine Eieruhr da für mich einfach die Erinnerung sein kann, alle 45 Minuten eine Pause zu machen. Und dann haben wir damit, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, wie eben exemplarisch Stressbewältigung für den Ansatzpunkt Stressor denn eigentlich aussehen sollte.
Mhm. Alles, was Sie gerade erzählt haben, kann ich aus
Sicht einer Studentin absolut bestätigen. Also ich habe beim Verfassen meiner Masterarbeit nach diesem Prinzip gearbeitet und war sehr traurig, dass ich das erst zum Ende meines Studiums für mich entdeckt hatte, weil ich super damit klargekommen bin und ja, wie Sie sagen, diese Erschöpfung einfach nicht aufgetreten ist. Also dass man aufhört, wenn man merkt, ich kann gar nicht mehr, es geht gar nichts mehr in den Kopf rein oder ich habe jetzt hier 10 Minuten auf dem Bildschirm gestarrt, sondern ich war viel effektiver und ich habe viel mehr geschafft in einem Tag und mich dabei auch noch gut gefühlt. Und es hat mir auch irgendwie eine Sicherheit gegeben, mich an so einer Struktur festzuhangeln oder langzuhangeln. Ja, von daher vielen, vielen Dank, dass Sie das so gut erklärt haben und ja, uns diese Technik sozusagen dargestellt haben.
Ja, sehr gerne. Auf das noch ein paar andere Studierende das vor dem Verfassen ihrer Masterarbeit für sich in ihren
Ja.
Studienalltag aufnehmen können. Denn darum, wo es geht tatsächlich darum, eine Pause zu machen, bevor man sie braucht. Also wenn Sie jetzt sagen, man fühlt sich dann einfach doch nicht so erschöpft und so weiter. Und das ist ja eigentlich dann ein Indiz dafür, dass man schon längst übers Ziel hinaus ist. Also man muss diese Pausen machen, bevor man sich erschöpft fühlt, weil ansonsten ist das einfach vertane Zeit. Wenn man erschöpft ist, dann nutzt man die Zeit besser für eine Pause als für weiteres Arbeiten.
Ja, absolut. Okay, zum Schluss hätte ich noch eine letzte Frage. Und zwar haben Sie uns ja jetzt schon ganz viel wertvollen Input zum Thema Stressbewältigung gegeben. Wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer sich besonders für dieses Thema interessieren und gerne noch mehr darüber erfahren möchten, wo können Sie sich hinwenden, um mehr Informationen zu erhalten oder eventuell auch schon Tools an die Hand zu bekommen? Haben Sie da vielleicht Infos oder einen Link, den Sie uns geben können?
Ja, also wir haben bei uns in der Stressberatung Online-Module erstellt, die über ILIAS für alle Studierenden zugänglich sind. Und da haben wir auch ein Modul zum Thema Zeitmanagement. Da kann man das, was wir jetzt besprochen haben, nochmal ganz in Ruhe nachlesen. Und da gibt es dann zum Beispiel auch so einen Wochenplan zum Download oder zum Ausdrucken, wie man es möchte. Und auch Hilfestellungen dazu, wie kann ich den denn jetzt erstmal analysieren. Und den Link zu diesen ILIAS-Modulen, den findet man bei uns auf unserer Homepage, die über www.uni-gießen.de/stressberatung zugänglich ist. Und da gibt es dann die Links zu unseren Online-Modulen.
Okay, super. Vielen, vielen Dank dafür.
Gerne.
Okay, dann sind wir am Ende unseres Gesprächs angelangt. Frau Dr. Kordebusch, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch in unserem Podcast, Ihre Zeit und Ihre wertvollen Tipps, mit denen wir sicherlich stressfrei durch das Semester kommen werden. Ihre Ausführungen haben uns gezeigt, dass ein gutes Zeitmanagement vieles erleichtern kann und die Belastungen im Studienalltag reduzieren kann. Das war unser heutiger AHS-Podcast und die erste Folge unserer dreiteiligen Serie Stressfrei ins neue Semester. Wir würden uns wie immer sehr über euer Feedback freuen. Falls ihr also Lust habt, eure Gedanken zu dieser Folge mit uns zu teilen, schreibt uns gerne eine Mail oder kontaktiert uns auf Social Media. Jetzt bleibt mir nichts anderes mehr, als mich zu verabschieden. Bleibt gesund und fit und bis bald.